Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten.
Also danke für das Vertrauen, zu diesem tollen Brief etwas zu sagen. Und danke auch, dass ich mir so eine meiner Lieblingsstellen aussuchen durfte. Ich habe unheimlich viel entdeckt in den letzten Tagen und ich will euch gerne etwas daran teilhaben lassen. Das Seufzen des Geistes. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich mag es manchmal kaum noch hören, dass wir in einer Krise sind. Ich habe häufig das Gefühl, okay, genug jetzt. Bionade hat mal eine tolle Werbung geschaltet vor ein paar Jahren, Riesenplakat. Wie oft soll es denn noch 5:05 sein? Das denke ich auch manchmal. Wir hatten doch auch schon genug an Krisen. Die Ökokrise, weil der Planet ächzt. Die Wirtschaftskrise, weil Exportmärkte schwächeln. Die Psychokrise, weil immer mehr Menschen nur noch hinter dem Leben herhecheln und dann ausbrennen. Die Autokrise, Energiekrise, europäische Krise, Flüchtlingskrise, Bildungskrise, Klimakrise, Wohlstandskrise, Verkehrskrise, Konsumkrise und von den persönlichen Krisen ganz zu schweigen. Ehekrise, Familienkrise, Midlife-Krise, Ernährungskrise, Fitnesskrise und ich hätte es jetzt fast vergessen, Corona-Krise natürlich. Ah! Merkt ihr was? Die Krisensprache nutzt sich ab. Das muss man auch oft den Pastoren und Theologinnen und Theologen sagen. Das ist ja meist oft auch so eine Masche der Gläubigen und Frommen. Je dunkler du die Krise malst, desto heller kann das Angebot des Glaubens aufstrahlen. Das funktioniert nicht. Irgendwann greift sich dieses Krisenvokabular ab. Und dann kommt eben dieser Umschlag, wo man sagt, hört auf, die eigentliche Krise ist euer dramatisches und übertriebenes Krisengerede und Krisengehabe. Und wir kriegen das in unserer Gesellschaft ja zurzeit mit, dass dieser Umschlag kommt. Ich kann das verstehen. Ich bin selber überhaupt nicht stark genug, überall nur noch das Elend und die Not und die Krise zu sehen und zu hören. Und es tut gut, das alles auch einfach mal abzuschalten. Und ja, auch das ICF feiert die Gottesdienste und diese Gottesdienste haben die gesunde, heilsame Funktion, dass wir uns aus den Krisen und Nöten unseres Lebens einfach mal aufmachen, um etwas zu erleben. Zu erleben, die Krise ist nicht die ganze Wirklichkeit. Es gibt immer noch eine andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes. Es gibt Hoffnung und die spielt uns der Heilige Geist zu. Denn immerhin ist er ein Geist des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung und der Zuversicht und nicht der Verzagtheit und nicht der Angst. Also, einfach, dass das am Anfang dieser Predigt klar ist, das ist gut, das ist auch wichtig, wir brauchen das auch. Hier die Krise und auf der anderen Seite die andere Wirklichkeit. Aber der Apostel Paulus denkt das nochmal anders. Also es gibt ein kerngesundes sich auch mal wegwenden und nicht mehr hinhören auf die Krise. Aber der Apostel Paulus verbindet das in dem Text, den wir eben gehört haben, irgendwie nochmal quer. Er hört nämlich nicht weg, sondern er hört intensiv hin und er hört auch ganz, ganz tief runter. Und das Erstaunliche dabei ist, ausgerechnet in den tiefen Klängen des Lebens schwingt für Paulus die Hoffnung am allerhöchsten. Das ist das Erstaunliche dieses Textes. Ausgerechnet in den tiefsten Klängen des Lebens schwingt für Paulus und vielleicht ja auch für uns die Hoffnung am höchsten. Also, Lust auf eine Hörprobe. Ja, eine angeleitete Hörprobe, angeleitet von einem uralten Text aus diesem Brief an die Römer. Auf geht's. Hoffnungsvoller Anklang 1. Seufzen verbindet. In diesem Text finden sich drei Wörter, die stammen alle aus derselben Wortfamilie. Und je nachdem, welche Übersetzung du hast oder wie du mit dem Klang dieser Wörter spielst, dann kannst du sagen, es geht hier um Seufzen, um Ächzen, um Stöhnen, um Wimmern, um Schluchzen, um Jammern, um Hecheln, um Keuchen, um Luft schnappen oder Luft rauspressen. Es geht um Röcheln. Und natürlich, hinter all dem steckt Elend und Not und Leid. Aber nicht so akut, sondern es geht dem Apostel Paulus anscheinend um eine ganz grundsätzliche Wirklichkeit. Es geht ihm um die Leerheit, um den Leerlauf, um die Nichtigkeit, um die Vergeblichkeit des Lebens und unserer Welt. Er nennt das die Sklaverei der Vergänglichkeit. Wir werden, wenn uns irgendwie ein Leiden ergreift und wir seufzen, wenn wir stöhnen über etwas, wenn wir keuchen, wenn wir schluchzen, wenn wir jammern, da werden wir ergriffen von der Vergänglichkeit, vielleicht auch ein bisschen von der Sinnlosigkeit, vom Leerlauf dieser Welt, dieser Schöpfung. Und jetzt wagt der Apostel die Behauptung und sagt, dem Leben, über das Leben verhängt von Gott selbst. Ich dachte, ich muss das kurz versuchen zu erklären. Ich finde, eine der großen Strategien, mit denen Gott auf die Mächte reagiert, die uns das Leben vermiesen wollen, die das Leben zerstören wollen, eine Strategie ist, er lässt diese Mächte laufen, damit sie ins Leere laufen. Gott lässt diese Mächte frei und ledig, damit sie sich selbst erledigen. Das ist so wie eine Kampftechnik. Es gibt bestimmte Kampftechniken, da benutzest du die Schläge und die Kraft und die Wucht deines Gegners, lässt die ins Leere laufen und irgendwann boxt sich, schlägt sich, kämpft sich der Gegner an dir müde und dann erledigt er sich selbst. Also das steckt dahinter, wer anderen eine Grube gräbt, der wird selber hineinfallen. Beobachtet das mal, wie das eine Strategie Gottes ist. Er lässt den Dingen freien Lauf, bis dass die sich zu Tode gelaufen haben, bis dass die sich erledigen, selbst erledigen. Und wer jetzt, wie wir, mit dieser Lehre, mit der Vergeblichkeit, mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert ist, und das fällt mir auf, dieses Seufzen, dieses Stöhnen im Leid, in der Not des Lebens, im Elend des Lebens, wer damit konfrontiert wird, der kann ganz, ganz schnell einsam werden. Einsam werden in einer Welt, in der das Glücklichsein ja anscheinend Pflicht geworden ist. So würde ich unsere Zeit beschreiben. Pflicht, glücklich sein ist Pflicht. Wehe dem, der nicht glücklich ist oder zumindest sich durch eine gute Performance nicht als glücklich darstellt. Und das gilt auch in einer Kirche, die so tut, als stünde sie mit Gott definitiv auf der Seite des gelingenden und des sinnvollen und des glückenden Lebens. Eben nicht Vergänglichkeit, nicht Leerlauf, nicht Leere, nicht Sinnlosigkeit, sondern wir denken doch, wir stünden auf der anderen Seite. Und wir ziehen an dieser Stelle meines Erachtens immer noch die Kirchenmauern bedrohlich hoch, und zwar die Kirchenmauern voreinander, aber auch die Kirchenmauern gegenüber der Welt, die nicht Teil unserer Kirche ist. Leute, ich schäme mich dafür, dass auch ich Zeiten hinter mir habe, in denen habe ich sehnsüchtig darauf gewartet, wie Gott eine fette Krise sendet, damit die Menschen erkennen, die Christen und auch der Andilos haben ja doch recht gehabt. Und wie sie sich dann aus dieser Krise heraus wieder dem Glauben und vor allen Dingen auch meiner Kirche, unserer Kirche zuwenden und ein Teil von uns werden. Das sind ganz, ganz eigenartige Töne, für die ich mich auch in diesen Zeiten schäme. Es klingt doch manchmal, als würden sich die Gläubigen darüber freuen, dass sie recht gehabt haben, als sie den Untergang prophezeit haben. Ja, so erzählen wir doch häufig die große Geschichte Gottes mit der Menschheit. Am Anfang war alles gut und dann haben wir es vermasselt und seitdem ist die Geschichte der Menschheit eine Verfallsgeschichte und am Ende wartet die Apokalypse und dann kommt der große Schlag und dann wird Gott uns aus der Apokalypse befreien. Ja? Und was schon die totale Einseitigkeit ist, wir reden viel mehr über die Apokalypse als das, was Gott daraus machen will, wenn sie denn überhaupt kommt. Aber es gibt so eine Art freudiges, so eine Art hämisches Recht auf den Untergang, so ein Recht haben. Und das hört man nicht nur von Gläubigen, das höre ich ja auch von sehr krassen und sehr einseitigen Leuten, die jetzt finden, die Mutter Natur bestraft uns in diesen Zeiten oder irgendwie so. Und die feiern das irgendwie ab, aber auch die Gläubigen. Und ich habe das auch schon in den letzten Jahren immer wieder gehört, ja, der Glaube hat halt keine Chance mehr und das ist mega out mit dem Glauben, weil wir haben halt so lange keine Krise mehr erlebt, uns geht es einfach zu gut. Und seht, das Ganze funktioniert nicht. Und wir sehen, dass das nicht funktioniert. Die Krise hat nicht dazu geführt, dass Menschen sich dem Glauben zuwenden. Die Kirche hat nicht dazu geführt, dass die Pastoren und Pastoren, die Theologen und Theologen um Rat gefragt werden, nur ganz wenige. Und auch ICF und andere Kirchen leiden daran, dass viele Menschen nicht wieder zurückkehren in die Kirche. Es muss uns doch zu denken geben. Als hätte Gott es nötig, dass wir alle im Seufzen und Stöhnen und so weiter liegen, damit er uns dann mit seinem Evangelium da wieder rausholen kann. Was wäre das für ein erbärmlicher, kümmerlicher, jämmerlicher Gott, der so etwas nötig hat? Merkt ihr, das sind die Mauern, das sind die Mauern. Wir denken, wir sind auf der Seite des glückenden, gelingenden und wohlklingenden Lebens und da hinten wird geseufzt, da hinten ist das Elend und Paulus macht in diese Mauer ein Riesenloch in diesem Text. Er sagt nämlich in Vers 23, nein, 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 nicht alleine aber die da, die Welt, die Schöpfung. Nicht nur die, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben, auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Lebens. Ein fettes Loch in der Kirchenmauer und wir stellen urplötzlich fest, Seufzen ist menschlich und es macht auch menschlich. Miteinander seufzen verbindet, ja. Unser Planet seufzt. Das Wasser in der Schweiz seufzt, weil es überbelastet ist mit Stoffen, die die Landwirtschaft durch übermäßige Gülle und Düngung dort hineindrückt. Das ist ein tiefes Seufzen. Der Wald stöhnt unter Trockenheit und Hitze und. Die Menschen, aber nicht nur die ungläubigen Menschen, auch die gläubigen Menschen stöhnen und seufzen unter den Nöten des Lebens. Und ich finde es in diesem Text einen ersten hoffnungsvollen Anklang. Nichts ist schlimmer als alleine zu sein, als isoliert zu sein in deinem Seufzen, in deinem Stöhnen, in deinem Elend. Nichts ist schlimmer, als dass du alleine zurechtkommen musst mit der Leere, mit der Sinnlosigkeit und auch mit der Vergänglichkeit, die in unserem Leben, in deinem und meinem Leben durchaus auch mal aufpoppen kann und durchaus auch mal da sein kann. Und Paulus verkündigt uns hier und sagt, wir sitzen alle im selben Boot. Und das tut mir irgendwie schon mal als erstes gut. Das ist der erste Anklang, den ich höre mit Paulus in diesem Text. Der hoffnungsvolle Anklang 2, Gott seufzt auch. Gott seufzt auch. Die Steigerung geht jetzt noch weiter. Die Welt, die Natur, die Tiere, die Menschen, alle Menschen, auch die Gläubigen, wir seufzen, wir stöhnen unter dieser Sklaverei der Vergänglichkeit. Es ist ein sehnsüchtiges Seufzen und Stöhnen. Und Paulus vernimmt in diesem Seufzen der Geschöpfe das Seufzen des Heiligen Geistes selbst. Jetzt wird's himmlisch. Jetzt wird's richtig himmlisch. Je tiefer die Hörprobe geht, je tiefer diese Probebohrung ist, desto höher klingt's. Das wäre übrigens schön, wenn das in diesem Gottesdienst, der ja ein bisschen ein trauriges Thema hat, wenn wir das auch erleben, je tiefer wir wagen hineinzuhören in das Seufzen dieser Welt, desto himmlischer klingt's. Und wir kennen diese zauberhafte Zusammenarbeit zwischen Gottes Geist und unserem Geist komplett auf der positiven Linie. Ein paar Verse vorher in Römer 8, Vers 16, da sagt der Apostel Paulus nämlich, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist oder bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wie kommt das zustande, dass wir im Gebet vor Gott stehen, du und ich, und wir sagen, aber lieber Vater, und wir feiern ihn. Das kommt zustande durch eine geheimnisvolle, zauberhafte Kooperation von Heiligen Geist und deinem menschlichen Geist. Die können gut miteinander. Das sind good vibes, das sind gute Schwingungen. Da oben. Aber jetzt auch in der Tiefe, der Apostel Paulus sagt, die können auch miteinander stöhnen und hecheln und heftig ein- und ausatmen. Die können auch miteinander seufzen. Das heißt nichts anderes als der Heilige Geist selbst verbindet sich mit deinem Elend, mit meiner Schwachheit, mit der Vergänglichkeit aller Kreaturen. Um genau das dann auch vor Gott zu tragen. So hieß es ja in diesem allerletzten Vers, den wir da gelesen haben. Aber auch der Geist Gottes, der Heilige Geist, kommt, er nimmt sich unserer Schwachheit an, er nimmt unser Seufzen auf sich und vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen vor Gott. Man weiß nicht, die Ausleger dieses Textes sind sich nicht so ganz einig. Ist das Seufzen so, und was damit verbunden ist, ist das so stark, dass uns dafür die Worte fehlen, dass du wirklich nur noch... Oder ist es vielleicht, also ist es ein Seufzen, was wir mit Worten vor Gott ausdrücken? Ist es ein Seufzen, wo es uns die Worte förmlich verschlägt? Ich finde das gar nicht so wichtig, was die konkrete Gestalt dieses Seufzens ist. Das Allerwichtigste ist, der Heilige Geist kommt hinein, schwingt mit uns in diesem Stöhnen und er trägt es, er transportiert es vor Gott. Gott seufzt mit. Auch das finde ich hoffnungsvoll. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, hey, give me a break, was habe ich von einem Gott, der mit mir im Elend sitzt, der mit mir da rumstöhnt und seufzt. Ja, natürlich ist das auch noch nicht die Lösung für unsere Nöte und unsere Ängste. Aber es macht für mich eben einen Unterschied, ob da ein Gott ist und ich betrachte diesen Gott auf der Sonnenseite des Lebens und muss ihm eigentlich irgendwie auch vorwerfen, hey, du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt und wie das klingt, wenn man mit der Leere und mit dem Leerlauf, mit der Vergänglichkeit des eigenen Lebens konfrontiert ist. Es macht für mich einen gewaltigen Unterschied, ob dieser Gott von sich behaupten kann, nein, ich weiß sehr wohl, wie sich das anfühlt. Da entsteht für mich eine völlig andere Liebesbeziehung, eine völlig andere Nähe. Ich habe doch auch keine Lust auf eine Liebesbeziehung, wo das keinen Platz hat. Das wäre für mich gar keine Liebe. Das wäre für mich auch eine Beziehung, die würde mir in meinen Nöten, in der Vergänglichkeit meines Lebens nicht helfen. Also das ist ein zweiter hoffnungsvoller Anklang für mich. Gott seufzt auch, der Heilige Geist kann seufzen. So, und jetzt kommt das dritte, der hoffnungsvolle Anklang 3. Es ist das Stöhnen einer gebärenden Frau. Paulus spricht hier von den Wehen, von den Anfangswehen der Schöpfung. Und das war für mich die große Entdeckung in den letzten, keine Ahnung, 72 Stunden. Gott ist eine Gebärende. Psalm 90, Vers 2. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geboren hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ja, da können wir noch sagen, okay, ja, schöne Metapher, Gott als Frau, okay, entdecken wir ja mittlerweile zum Glück auch immer mehr, dass er auch was, die weibliche Seite Gottes und dass er jetzt die Welt hervorbringt und dass man sich das im Alten Testament an vielen, vielen Stellen so vorstellt, wie das Öffnen und auch das Verschließen des fruchtbaren Mutterschoßes. Ja, ein Gott, der einen solchen Mutterschoß hat und der uns und alle Kreaturen ins Leben geboren hat. Schöne Metapher. 5. Mose 32, 18. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich unter Schmerzen geboren hat. Aha, klingt schon ein bisschen anders. Das ist kein Gebären Gottes, wo Gott sagen würde, ja, ich bin ja sündlos und wir wissen ja von der Geschichte, irgendwie hat dieses schmerzhafte Leben in die Welt gebären etwas zu tun damit, dass eben diese Welt aus allen Fugen gekracht ist. Das sollte eigentlich nicht so sein. Nein, und ganz krass finde ich Jesaja 42, Vers 14. Da sagt Gott, seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Wie eine Gebärende will ich nun stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen zugleich. Hier bezeichnet Gott sich selbst als eine Frau, die vor lauter Wehen, vor lauter Schmerzen bei der Geburt heftig ein- und ausatmet, die Luft reinsaugt und wieder rauspresst und was dabei an stöhnenden Tönen rauskommt, das wissen alle diejenigen, die da das mal selber durchgemacht haben und auch wir Männer, die wir dabei standen. Tja, Elend und Not und Vergänglichkeit hält man vielleicht einfach aus, wenn man es einfach vergisst. Also ich glaube, Sklaverei zum Beispiel, da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dich damit abfindest und wo du das Beste draus machst und wo du für das, was noch läuft, noch dankbar bist. Ja? Und irgendwann, vielleicht musst du das auch so machen in der Gefangenschaft, dass du dich irgendwann damit abfindest und dass du es einfach vergisst, dass du in der Sklaverei bist. Oder vielleicht, wenn du dich einfach betäubst und ablenkst. Vielleicht, wenn dir am Ende alles egal ist. Aber wenn du in der Sklaverei bist und dich vielleicht schon arrangiert hast mit dieser ätzenden Knechtschaft von Vergänglichkeit in deinem Leben, von Sinnlosigkeit, von Not, Elend, Leid und Schmerz. Aber wenn du dann spürst, und wenn du urplötzlich eine Ahnung davon hast und wenn dir die Freiheit irgendwie näher kommt, dann steigt als erste Reaktion steigt das Bewusstsein, dass du versklavt bist. Urplötzlich kommt das wieder. Du siehst die Freiheit auf dich zukommen und je näher sie kommt, desto schmerzhafter und desto stöhnender wird dir bewusst, dass du versklavt bist. Und dann beginnt überhaupt das Stöhnen wieder von Neuem. Das Leben will rauskommen, das Leben will sich Bahn brechen. Und es ist nicht easy. Aber das bedeutet doch, wir sollten uns nicht damit abfinden, dass diese Welt dem Tod geweiht ist. Wir sollten uns nicht damit abfinden, dass diese Geschichte von uns eine Verfalls- und Abfallsgeschichte ist, am Ende nur noch die Apokalypse. Leute, warum stöhnen und seufzen wir unter Schmerzen? Dahinter verbirgt sich etwas wahnsinnig Schönes, etwas sehr Hoffnungsvolles. Je näher das Leben kommt, desto mehr seufzen wir über unsere bisherige Vergänglichkeit. Je mehr die Freiheit kommt, desto mehr stöhnen wir über unsere Knechtschaft und hoffen sehnsüchtig und fragen, wann kommt's denn endlich? Wann ist es denn endlich vollkommen da für mich? Das finde ich die tolle Botschaft hinter dieser Metapher. Es wird gestöhnt an allen Ecken und Enden und Gott stöhnt mit uns und Gott stöhnt und atmet schwer wie eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Und beides scheint für unser Leben und auch für das Leben Gottes irgendwie zusammenzuhängen. Dieses fürchterliche Stöhnen, dieses Schreien vor Schmerzen, aber es kommt genau in dem Moment, wo das Leben nahe kommt und sich Bahn brechen will. Ja, und ich möchte das ein bisschen jetzt runterlanden mit einer kleinen Speech, die ihr alle kennt. Sie wurde gehalten, sie wurde wahrscheinlich nie wirklich gehalten, aber ihr findet sie in Narnia, The Silver Chair. Padelglam. Padelglam ist mit den vier Kindern in der Unterwelt. Und die Königin der Unterwelt hat die so betört und so betäubt und hat ihnen in der Tat beigebracht, was ihr euch erhofft und ersehnt und wie ihr rummacht und vielleicht auch stöhnt und seufzt nach Licht, nach Grün, nach Pflanzen, nach Farben und nach einem Löwen, der Aslan heißt, das ist eure Illusion, das müsst ihr vergessen. Macht es euch doch nicht so schwer, ihr könntet euer Stöhnen loswerden, wenn ihr einfach mal zugeben würdet, das gibt's gar nicht. Das sind dumme kleine Kinder, die spielen sich diese Welt zurecht. Und dann sind die ganz kurz davor und finden sich mit dieser Sklaverei in der Unterwelt ab und dann tritt dieser Paddelglamm auf, ein eigenartiger Typ. Und er sagt Folgendes: Er geht zum Feuer und er tritt in die Flammen und da sagt er zur Königin: Suppose we have only dreamed or made up all those things, trees and grass and sun and moon and stars and Aslan himself. Also nur mal für den Fall, dass wir wirklich das uns nur erträumt hätten. Mit den Bäumen und mit dem Gras, mit der Sonne, dem Mond und den Sternen und sogar Aslan selbst. Suppose we have. Then all I can say is that, in that case, the made-up things seem a good deal more important than the real ones. Also er sagt, selbst wenn wir uns das nur ausgedacht haben, aber das, was wir uns ausgedacht haben, scheint mir doch ziemlich wichtiger zu sein als die Wirklichkeit dieser Welt. Suppose this black pit of a kingdom of yours is the only world. Also gehen wir mal davon aus, dass diese dunkle Höhle eines sogenannten Königreichs von dir, als wäre das die einzige Welt. Well, it strikes me as a pretty poor one. Kommt mir ziemlich erbärmlich vor. And that's a funny thing when you come to think of it. Also das ist doch bemerkenswert, das ist doch witzig, ironisch. We're just babies making up a game. Wir sind kleine Babys und wir spielen ein Spiel. But four babies playing a game can make a play world which licks your real world hollow. Aber vier Kinder, die sich eine Welt erspielen und erträumen, die zeigen, wie leer deine eigentliche Welt ist. Und jetzt kommt's. That's why I am going to stand by the play world. Also ich halte mich an die erspielte Welt. I'm on Aslan's side, even if there isn't any Aslan to lead it. Ich stehe auf der Seite Aslans, auch wenn es überhaupt gar keinen Aslan gibt. I'm going to live as like a Narnian as I can, even if there isn't any Narnia. Ich bin und bleibe Narnianer, ein Geschöpf von Narnia, auch wenn es überhaupt kein Narnia gibt. So thanking you kindly for our supper, if these two gentlemen and the young lady are ready, we're leaving your court at once and setting out in the dark to spend our lives looking for overland. So, und jetzt tschüss, liebe Königin. Diese beiden Damen und diese beiden Herren verabschieden sich jetzt und wir werden den Rest unseres Lebens verbringen und gucken nach, ob es nicht doch ein Overland gibt. Ich habe den Eindruck, das ist eine der starken Botschaften hinter diesem Text aus Römer 8. Da spürt einer, dass die Freiheit kommt. Da spürt einer, dass das Leben eben nicht einfach immer nur so ist. Dunkel und so, wie er es findet. Und gerade weil er die Freiheit näher kommen sieht, fängt er jetzt an und stöhnt und sagt, wie lange geht das eigentlich noch? Er leidet an dieser Welt, er seufzt. Und er sagt, wir tun das alle. Und die Gläubigen ganz besonders im Heiligen Geist. Aber das ist kein Heulen mit den Wölfen. Das ist nicht so, ja, sondern das ist ein Seufzen, ein Stöhnen, das gerade deshalb entsteht durch den Heiligen Geist, weil das Leben so kurz um die Ecke zu liegen scheint. Also, drei gute Anklänge der Hoffnung. Lasst uns mit der Welt seufzen und lasst uns ihr Seufzen im Geist vor Gott bringen. Ich gratuliere dem ICF hierzu. Seht, ich sage das ganz, ganz ehrlich. Ich bin verheiratet mit einer Risikoperson. Als Krebspatientin sollte meine Frau definitiv diesen Virus nicht bekommen. Dass ihr diese Masken mit mir in diesem Gottesdienst aufzieht, ist der Beweis, dass der Geist Gottes in eurem Herzen seufzt und ihr in der Lage seid, mit denen, die vor lauter Angst seufzen in dieser Krise, mitzuseufzen. Das hier ist in einer gewissen Weise eine bedauernswerte Beschränkung für eure ICF-Gottesdienste. Aber diese Masken sind ein Zeichen für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Sie sind das große Loch in der Mauer, was die Kirche, und das ist eine Mauer, die Kirche Jesu Christi über Jahrhunderte eingerissen hat. Und wenn wir in unseren Gottesdiensten solche Masken tragen, dann ist das ein Geist, ein Heilig-Geist-Loch in der Mauer. Und ich werde meiner Frau gleich sagen, dass wir heute Morgen Masken getragen haben und sie wird das gut finden, es wird ihr gut tun. Und da ist es völlig egal, ob ihre Ängste übertrieben sind oder nicht. Das Erste, was der Heilige Geist unter uns wirkt in solchen Zeiten, in dieser vergänglichen Welt, ist, wir seufzen miteinander in dieser Welt. Gratulation ICF dafür. Und ich fand das auch ganz stark, wie ihr beide das im Video eingeleitet habt. Sowas von liebevoll. Mann, das ist Heiliger Geist. Also, lasst uns das tun. Und lasst uns auch erleben, wie der Heilige Geist dein Seufzen nimmt. Vielleicht jetzt in den Liedern, die wir singen werden. Das große Geheimnis, dass du dich geborgen und aufgehoben weißt in deinem Stöhnen, in deinem Jammern, in deinem Klagen, in deinem Seufzen. Und selbst wenn du nicht genau weißt, wie soll das vor Gott kommen, du darfst dir gewiss sein, der Heilige Geist weiß, wie du tickst. Er ist in dir, er kennt deinen Geist und dein Geist kennt den Heiligen Geist. Und gemeinsam bezeugen die, da ist ein Kind Gottes, aber gemeinsam bezeugen die auch das Seufzen und das kommt gut bei Gott an. Tja, und dann lass uns nicht vergessen, vielleicht ist Seufzen einfach nur der vorweggenommene Worship. Bleib auf der Suche, ob das Leben nicht gerade um die nächste Ecke liegt. Und dann versteh dein eigenes Seufzen als ein Hinweis darauf, dass das Leben dir gewaltig auf die Pelle rückt. Und wenn du in deiner Gefangenschaft, in deiner Sklaverei, der Not und der Vergänglichkeit, wenn du das spürst, dann ist es nicht erstaunlich, dass du zunächst mal seufzt und sehnsüchtig darauf wartest, dass mit deinem Leben die Dinge einfach wieder gut werden. Und so denke ich am Schluss dieser Predigt an meine Freundin, die viel zu früh ihren Mann verloren hat. Und immer wieder mitten in den Gesprächen seufzt sie. Und ich finde das mittlerweile ein sehr schönes und hoffnungsvolles Zeichen. Habt ihr Lust? Das war die Hörprobe, hoffentlich angeleitet vom Apostel Paulus. Ich möchte jetzt beten. Ja, jetzt wollen wir uns dir hinhalten. Jetzt wollen wir uns dir hinhalten, auch mit unserem Seufzen. Und wir hätten es so gerne, Heiliger Geist, dass die ganze Welt erfährt, dass auch wir nicht auf der anderen Seite stehen, sondern dass wir eine große Gemeinschaft sind. Von Menschen, die stöhnen und ächzen und nach Luft schnappen und die hecheln und keuchen. Danke, dass du unsere Zeit und unsere Welt nicht verlassen hast. Danke, dass wir nicht von allen guten Geistern verlassen sind, Heiliger Geist. Und ich bitte dich für jeden und jede Einzelne hier, die ganz konkrete Gründe hat zu seufzen. Ich möchte, Heiliger Geist, dass du dieses Seufzen aufnimmst, jetzt in diesen Momenten und trägst, dass du es trägst vor den Thron Gottes. Und dann bitte ich dich auch, Heiliger Geist, dass du dem Leben Bahn brichst. Ich danke dir für die kleinen Kinder, die hier in diesem Gebäude sind. Ich danke dir für jeden Funken von Hoffnung und von Lebendigkeit. Ach, so gib uns jedem Einzelnen, jeder Einzelnen das, was sie jetzt braucht. Im Klang der Lieder, im Klang des Seufzens. Himmlisch bist du, Geist Gottes, und zugleich in den Tiefen unseres Lebens. Wir feiern dich. Komm, Heiliger Geist. Amen.